Und so haben wir gedacht, wir wollen heute mal über das schönste Gleichnis nachdenken, das der Herr Jesus erzählt hat. Und zwar das Gleichnis vom Vaterherzen oder vom liebenden Vater. Wer kennt das Gleichnis? Ist das an, ja? Soll ich jetzt noch einen Moment warten, oder? Okay. Ja, also das Gleichnis, wie der Werner schon gesagt hat, das ich meine, ist das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Das wird das Gleichnis vom verlorenen Sohn genannt, aber ich denke, man könnte es auch das Gleichnis von den zwei verlorenen Söhnen nennen. Aber da kommen wir später noch drauf. Anhand von diesem ganz bekannten Gleichnis, also das ist jetzt zumindest objektiv, wenn ich sage, es ist eines der bekanntesten Gleichnisse, während wenn ich sage, es ist das schönste Gleichnis, dann ist natürlich meine subjektive Empfindung, vielleicht seht ihr das anders, möchte ich zwei Dinge tun, nämlich zum einen drüber nachdenken, und das ist das, was ich denke, wo der Andreas auch gemeint hat, dass ich was zum Thema Evangelisation sage, und da möchte ich drüber nachdenken, wie der Herr Jesus bei der Verkündigung des Evangeliums vorgeht und wie er die Zuhörer anspricht und wie er auf sie eingeht. Und das finde ich ganz faszinierend, wie er genau überlegt, was ist es, was im Herzen von den einzelnen Leuten, die er vor sich hat, drinsteckt und wie muss ich sie ansprechen, um sie zu gewinnen. Weil Gott will nämlich die Menschen gewinnen, und zwar egal, was für welche. Er will sie alle gewinnen. Und am Ende wird es darauf rauslaufen, auf das, was wir gerade im Lied gesungen haben, die Gnade war es, die den verlorenen Sünder dann gefunden hat. Und als zweites möchte ich auch über den Inhalt von dem Gleichnis selber nachdenken. Das heißt, wie denkt Gott über Umkehr, über Vergebung und Versöhnung? Das kann man aus dem Gleichnis auch ganz schön rauslesen. Und jetzt schlagen wir mal auf Lukas Kapitel 15, da steht es nämlich. Wer von euch Jungen hat gewusst, in welchem Evangelium das Gleichnis vom verlorenen Sohn steht? Mal ganz ehrlich. Okay. Es kommt nur einmal vor im Gleichnis im Lukas-Evangelium. Lukas 15, ab Vers 11. Er, nämlich der Herr Jesus, sprach aber: Ein Mensch hatte zwei Söhne. Und der Jüngere von ihnen sprach zu dem Vater: Vater, gib mir den Teil des Vermögens, der mir zufällt. Und er teilte ihnen die Habe. Und nach nicht vielen Tagen brachte der jüngere Sohn alles zusammen und reiste weg in ein fernes Land, und dort vergeudete er sein Vermögen, indem er verschwenderisch lebte. Als er aber alles verzehrt hatte, kam eine gewaltige Hungersnot über jenes Land, und er selbst fing an, Mangel zu leiden. Und er ging hin und hängte sich an einen der Bürger jenes Landes, der schickte ihn auf seine Äcker, Schweine zu hüten. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, die die Schweine fraßen, und niemand gab ihm. Als er aber in sich ging, sprach er: Wie viele Tagelöhner meines Vaters haben Überfluss an Brot, ich aber komme hier um vor Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und will zu ihm sagen: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen. Mach mich wie einen deiner Tagelöhner. Und er machte sich auf und ging zu seinem Vater. Als er aber noch fern war, sah ihn sein Vater und wurde innerlich bewegt und lief hin und fiel in ihm um seinen Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen. Der Vater aber sprach zu seinen Sklaven: Bringt schnell das beste Gewand heraus und zieht es ihm an und tut einen Ring an seine Hand und Sandalen an seine Füße. Und bringt das gemästete Kalb her und schlachtet es und lasst uns essen und fröhlich sein. Denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden, war verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Sein älterer Sohn aber war auf dem Feld. Und als er heimkam und sich dem Haus näherte, hörte er Musik und Reigen. Er rief einen der Sklaven herbei und erkundigte sich, was das sei. Der aber sprach zu ihm: Dein Bruder ist gekommen. Und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wiedererhalten hat. Er aber wurde zornig und wollte nicht hineingehen. Sein Vater aber ging hinaus und redete ihm zu. Er aber antwortete und sprach zu ihm: Vater, siehe, so viele Jahre diene ich dir, und niemals habe ich ein Gebot von dir übertreten, und mir hast du niemals ein Böckchen gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich gewesen wäre. Da aber dieser dein Sohn gekommen ist, der deine Habe mit Huren durchgebracht hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Er aber sprach zu ihm: Kind, du bist alle Zeit bei mir, und alles, was mein ist, ist dein. Aber man musste doch jetzt fröhlich sein und sich freuen. Denn dieser, dein Bruder, war tot und ist wieder lebendig geworden und verloren und ist gefunden worden. Was den ersten Teil des Gleichnisses betrifft, wo es um den ersten verlorenen Sohn geht, wie ich jetzt mal sage, da kann man anhand von den Erfahrungen von dem jüngeren Sohn das Gleichnis in drei Teile gliedern. Die ersten Verse, da geht es um Rebellion, um die Rebellion des Sohnes, als er wegging in ein fernes Land, also weg vom Vater, der ja in dem Gleichnis Gott ist. Und dann im zweiten Teil geht es um Umkehr, wie er in sich ging und damit die Umkehr losgegangen ist. Und dann im dritten Teil um die Freude, die beim Vater da ist, über einen Sünder, der umkehrt. Wenn man zu dem Punkt kommen, wo der Sohn anfängt zu rebellieren. Worin bestand eigentlich die Sünde des Sohnes? Worin bestand die? Der Anspruch auf das Erbe, der war legal, würde ich sagen. Ein Sohn kann davon ausgehen, dass der Vater ihm irgendwann das Erbe zukommen lässt. Und auch die Ausbezahlung zu Lebzeiten war zu der Zeit, wie auch heute, eine Sache, die denkbar gewesen wäre. Mein Vater zum Beispiel, der leider nicht gläubig ist, hat aber, was die weltlichen Dinge betrifft, so eine Weitsicht, dass er schon vor 3-4 Jahren, so lange dürfte es her sein, das ganze Erbe, alles, was irgendwie in seinem Besitz ist, und wir haben eine Landwirtschaft gehabt früher, also da waren ein Haufen Ländereien und so, da hat er an uns drei Kinder, also an meine zwei Geschwister und mich, aufgeteilt und hat auch, was Haus angeht und alles gemacht, eine Patientenverfügung für meine Mutter und für sich dann gemacht, also alles geregelt und somit zu Lebzeiten schon das Erbe verteilt und sich um alles gekümmert. Und es ist eine Sache, die auch damals üblich gewesen ist. Aber was war das Problem mit dem Sohn in dem Gleichnis? Im Normalfall ist es so, dass die Eltern, wenn sowas gemacht wird, das Erbe zu verteilen, auf die Kinder zukommen. Stellt euch mal vor, ich wäre zu meinem Vater gegangen, dann wäre es nämlich so wie in dem Gleichnis und ich sage: Vater, ich hätte gern mal die Äcker, die du hast. Ich brauche Bargeld, die kann ich verkaufen und dann sieh mal zu, dass du mir das jetzt vererbst. Das wäre wohl ziemlich daneben gewesen. Und genau das war die Sünde dieses Sohnes. Es war ungefähr so, als würde der Sohn sagen: Vater, eigentlich wünsche ich mir, du wärst jetzt schon tot, dass ich endlich das kriege, was du jetzt noch besitzt. Nach deinem Tod geht es auf jeden Fall auf mich über. So auf die Art. Er wollte eigentlich letzten Endes all die guten Gaben, die der Vater hatte, aber er wollte keine Beziehung mehr zum Vater. Und das geht ja überhaupt nicht. Wenn man die Gaben von jemandem nimmt, und wie oft ist es so, dass man die Gaben von Gott gern nehmen, aber mit ihm selber nichts zu tun haben wollen. Und so bestand die Sünde vom Sohn im Bruch der Beziehung zum Vater. Und dann ging er weg in ein fernes Land. Und man kann sich fragen, wo ist das ferne Land? Hier im Gleichnis scheint er irgendwo weit weggegangen zu sein. Aber was heißt das für mich? Wenn ich lese und der Sohn ging in ein fernes Land, dann kann ich mich fragen, ist es tatsächlich so weit weg? Ich denke, meistens ist dieses ferne Land, was uns betrifft, und wenn wir in eine ähnliche Situation kommen wie der jüngere Sohn, ganz in der Nähe. Das ferne Land, das spielt sich irgendwo im Herzen von uns ab. Wir sind irgendwie davon eingenommen, unser Leben weit weg von Gott zu verbringen. In dem Fall der Sohn vom Vater, man könnte es auch darauf beziehen, Kinder kommen in ein Alter, wo sie vielleicht denken, ach, die Eltern. Und hängen innerlich ab und wollen nicht mehr irgendwie die Beziehung zu den Eltern haben. Sie wollen zwar das Gute, das sie von den Eltern kriegen, nach wie vor, aber innerlich sind sie distanziert. Sie sind auf Herzensdistanz gegangen. Den Eltern gegenüber. Und wie oft gehen wir auf Distanz Gott gegenüber, gehen eigene Wege und sind damit in einem fernen Land unterwegs. Jesaja, der bringt es, wie ich denke, auf den Punkt, indem er im Jesaja Kapitel 53 sagt, das ist ein sehr bekannter Vers, braucht das mal nicht aufschlagen. Er sagt, wir alle irrten umher wie Schafe. Wir wandten uns auf unseren eigenen Weg, aber der Herr ließ ihn treffen, unser aller Schuld. Also genau diese Tatsache, dass ein Mensch eigene Wege geht und damit irgendwo in fernen Ländern unterwegs ist, so wie er das haben will, das ist die letztendliche Sünde auch Gott gegenüber. Eigene Wege gehen und alles, was Gott einem zu geben hat, anzunehmen, aber mit ihm nichts zu tun haben zu wollen. Ich finde es auch interessant, dass der Jesaja zwei Dinge nennt, die Sünde betrifft, die es notwendig gemacht hat, dass der Herr stellvertretend für diese Sünde starb. Nämlich er sagt zum einen, wir alle irren umher wie Schafe. Und da ist irgendwie, da kann man sagen, das ist eigentlich eine Sache, die jetzt eher unserer Dummheit zuzurechnen ist, dass wir umherirren wie Schafe. Schafe sind irgendwie Tiere, die nicht unbedingt die Schlauschen sind. Sie brauchen einen Hirten, damit sie irgendwie zusammenbleiben und eine Führung haben. Also umher zu irren wie ein Schaf, das ist vielleicht eine Sache, die mit unserer Dummheit zu tun hat. Aber wenn dann steht, wir wandten uns auf unseren eigenen Weg, das ist dann eine Willensentscheidung. Da steckt mein Wille dahinter, wenn ich das tue. Und ich denke auch, dass der Herr diese zwei Aspekte, die einen Menschen dazu bringen, dass er von Gott weggeht, dass er die in den Gleichnissen im Kapitel 15 vom Lukas-Evangelium, das sind nämlich eigentlich drei Gleichnisse in Folge, dass er die alle drei anspricht. Er redet hier auch im ersten dieser Gleichnisse, ganz am Anfang von Lukas 15, von einem Schaf, das irgendwie aus Dummheit verloren ging. Von dem verlorenen Schaf. Und wo der Herr dann die 99 zurücklässt, um das eine Verlorene zu finden. Das ist irgendwie aus Dummheit verloren gegangen, weil Schafe halt irgendwie dazu neigen, davon zu laufen. Und wisst ihr, was da dann ins Spiel kommt, seitens Gottes? Seine Barmherzigkeit. Dass er diesem hilflosen Schaf, das weil es einfach die Sache nicht überschaut, was es bedeutet, ohne Gott in der Welt unterwegs zu sein, dass er diesem hilflosen Schaf nachgeht, um es zu retten und wieder zurückzubringen. Das ist die Barmherzigkeit Gottes, die da zum Wirken kommt. Während bei dem verlorenen Sohn, der willentlich eine Entscheidung getroffen hat und gesagt hat, Vater, ich will mit dir nichts mehr zu tun haben. Oder so auf die Art, Gott, ich gehe meinen eigenen Weg, was du mir zu sagen hast, interessiert mich nicht. Das ist eine Willensentscheidung. Und da kommt jetzt die Gnade Gottes ins Spiel. Versteht ihr den Unterschied zwischen Barmherzigkeit und Gnade? In seiner Barmherzigkeit hilft Gott dem Hilflosen und wendet ihm Gutes zu. Und in seiner Gnade, da hilft Gott dem Unwürdigen, der eigentlich gar nicht verdient hat, dass man was für ihn tut, weil er willentlich rebelliert hat gegen Gott. Und so hat der Sohn gegen den Vater willentlich rebelliert und hat eigentlich das Herz des Vaters gebrochen, zu ihm auf Distanz gegangen. Aber das Leben weg von Gott in dem fernen Land, das war nicht das, was er erwartet hat. Überhaupt nicht. Vermögen ist ganz schnell weg gewesen und was gekommen ist, ist eine Hungersnot. Und der junge Mann war gezwungen, für einen Fremden das zu tun, was er dem Vater verweigert hat, nämlich für ihn zu arbeiten. Jetzt auf einmal war das irgendwie klar, jetzt muss er arbeiten, jetzt tut er es für einen Fremden. Und die Szene zeigt irgendwie deutlich, was Sünde im Leben anrichtet, wenn man den Willen Gottes ignoriert. Die Sünde, die verspricht irgendwie Freiheit und am Ende bringt sie Gebundenheit und Sklaverei. Wisst ihr, was eigentlich Freiheit bedeutet? Freiheit heißt, zu den Dingen, die man genau weiß, dass sie schlecht sind, dass man zu denen Nein sagen kann, dass man die Fähigkeit besitzt, Nein zu sagen zu Dingen, die schlecht sind. Das ist wahre Freiheit. Nicht tun und lassen zu können, was einem gerade gefällt, das bedeutet nicht Freiheit. Wenn ich sage, ja, ich bin frei, ich kann jetzt, was weiß ich, da jetzt mein eigenes Zimmer habe und Internetanschluss und keiner nachts irgendwie mich beobachtet, kann ich die ganze Nacht durchzocken, dann ist es keine Freiheit, wenn du dich dafür entscheiden kannst. Warum? Weil du genau weißt, am Ende kommt der Morgen und dann steht ein Tag bevor, wo du das wieder bereuen wirst, wenn du zur Schule gehst oder wenn du eine Ausbildung machst oder sonst was, wenn du kaum Schlaf gehabt hast. Aber Freiheit würde in dem Fall bedeuten, zu sagen können, ich besitze die Fähigkeit und Kraft zu sagen, weil das nicht gut ist, beschränke ich die Zeit, irgendwie PC-Spiele zu machen auf ein bestimmtes Maß und sage dann nein, wenn es Zeit ist, dass sie Ruhe brauchen, irgendwie Erholung. Das bedeutet wahre Freiheit. Aber die Sünde gaukelt dir vor, Freiheit bedeutet, alles das tun und lassen zu können, was dir gefällt. Oder die Sünde sagt auch, tu das und das und dann wirst du Erfolg haben, am Ende kommt Versagen dabei raus. Letzten Endes will der Teufel, indem er dich zur Sünde verführt, dir sagen, genieße das Leben. Das, was du findest, wenn du mir nachfolgst und alles das tust, was ich dir an Möglichkeiten biete, dann wirst du Leben finden und Erfüllung finden. Aber am Ende findet man nichts anderes als Tod und ganz am Ende den letztendlichen Tod. Ewige Ferne von Gott. Der Sohn hat an Selbstverwirklichung gedacht, an sich selbst zu finden, aber am Ende hat er sich selber verloren. Wenn wir Gott in unserem Leben außen vor lassen, dann führt Vergnügen zur Versklavung. So sieht's aus. Ich habe hier mal ein kleines Buch mitgebracht. Das wird in München auf der Straße verteilt. Da hat es wahrscheinlich mehr Leute, für die das relevant ist, als bei uns irgendwo in der Gegend. Wobei, ich weiß nicht. Heißt Rock im Sarg. Und hier sind unzählige Popstars und Leute einfach genannt und deren Geschichte ein bisschen erzählt, die auch der Lüge geglaubt haben, dass sie Vergnügen finden können, weg von Gott und irgendwie, indem sie ihren eigenen Willen tun. Und am Ende waren sie versklavt, sind an Drogen zugrunde gegangen, sind psychisch so ans Ende gekommen, dass sie Selbstmord in jungen Jahren begangen haben. Was weiß ich alles. Da Leute wie John Lennon, okay, er ist umgebracht worden, Jimi Hendrix, Freddie Mercury, an AIDS gestorben, dann die Janis Joplin, ganz, ganz jung gestorben, Amy Winehouse, vor gar nicht allzu langer Zeit gestorben, alles Leute, die gemeint haben, sie können Vergnügen finden und am Ende haben sie den Tod gefunden. Da gab es mal einen Mann namens Huxley, ich weiß nicht viel von ihm, aber ein gutes Zitat gehabt, der sagt, die größten Schwierigkeiten bei Menschen fangen dann an, wenn er tun kann, was er will. Dann fängt es an, schwierig zu werden. Und am besten, man lernt schon sehr früh, irgendwie das zu tun, was richtig ist, bevor man dann in eine Situation kommt, wo man meint, tun zu können, was man will und dann total auf falsche Wege kommt. Versteht ihr, im Elternhaus hat man noch irgendwie die Grenzen, die Eltern einem setzen, und die sind ja gut. Und irgendwann hast du die Freiheit zu sagen, ja, jetzt kann ich tun, was ich will. Und dann ist gut, du bist in einer Situation, wo du jemanden dir zum Herrn erwählt hast, von dem du dir sagen lässt, was gut ist zu tun. Weil die Eltern sind dann immer da, wo dir das sagen. Aber dann hast du dir selber einen Herrn erwählt, der dir dann sagen kann, was gut ist. Dass du nie in die Situation kommst und damit in Schwierigkeiten zu sagen, ich kann jetzt tun, was ich will, ich kann meine eigenen Wege gehen. Der verlorene Sohn, der musste lernen, dass man die Dinge nicht genießen kann, die man mit Geld kaufen kann, wenn man die Dinge ignoriert, die man mit Geld nicht kaufen kann. Versteht ihr? Der junge Mann hat gedacht, ich kann Materielles genießen ohne Beziehung, sozusagen. Ohne Beziehung zum Vater seine ganzen Gaben genießen. Und es geht auf jeden Fall schief. Ja, dann ging es so, dass der junge Mann sein Vermögen verloren hat. In die Situation kam, dass er Schweine hüten musste. Und was hat den Sohn dann zur Umkehr bewogen? Was war es dann, wo er gedacht hat, ich bin völlig falsch unterwegs? Es war die Erinnerung daran, wie gut es beim Vater daheim war. Und das ist doch auch eine gewaltige Sache. wie gütig doch Gott ist und irgendwie die Erinnerung im Leben von einem Menschen benutzt, um ihn zur Umkehr zu führen. Und das ist auch eine Sache, die Gott regelmäßig tut. Er lässt Menschen gut gehen und hofft, dass das dazu führt, dass sie nachdenken, wo das Gute herkommt. Die Güte Gottes führt zur Umkehr. Und der Sohn denkt sich, wenn mein Vater daheim zu den Dienern so gut ist, dann ist er vielleicht bereit, mir als seinem Sohn zumindest zu vergeben. Ich bin immer würdig, sein Sohn zu sein, aber vielleicht vergibt er mir. Und genau den Gedanken, den hat die Patricia St. John in eine Geschichte verarbeitet und die möchte ich jetzt mal vorlesen. Also den Gedanken, wie das so gekommen ist, dass der Sohn ins Nachdenken kommt und sagt, Mensch, daheim habe ich es so gut gehabt, meine Eltern haben alles für mich getan. Oder jetzt übertragen auf unseren himmlischen Vater, ich weiß durch Bibellesen in der Kinderstunde und in der Zeit, wo ich im Elternhaus immer wieder diese biblischen Geschichten gehört habe, dass Gott ein guter Gott ist. Er will, dass mein Leben unendlich reich und erfüllt ist. Und irgendwann denkt man an diese Geschichten zurück und kommt dann zur Besinnung und geht in sich. Ich möchte mal das lesen, wie es die Patricia St. John diesen Gedanken des In-sich-Gehens beim jungen Mann ausgearbeitet hat. Die Geschichte heißt das weiße Taschentuch. Wer kennt die Geschichte von Patricia St. John? Das weiße Taschentuch. Ja, na schön, dann rede ich jetzt mal zu diesem Flügel hier. Schade, dass... Ne, gut, dass ihr es noch nicht kennt, sage ich jetzt mal. Der Mann saß auf dem Gehsteig neben der Bushaltestelle und starrte zu Boden. Ein paar Leute musterten ihn im Vorübergehen neugierig und fragten sich, was das wohl für einer sein mochte. Der Landstreicher mit den hängenden Schultern und den durchgelaufenen Schuhen. Er aber bemerkte ihre Blicke gar nicht. Er war ganz in Gedanken versunken. Hier in dieser Straße hatte er seine Kindheit verbracht. Vor mehr als 20 Jahren war er in einem kleinen roten Ziegelhaus am Ende der nächsten Straße aufgewachsen. Ob es überhaupt noch stand? Vielleicht war es ja inzwischen abgerissen worden. Hoffentlich hatten sie wenigstens die Stiefmütterchen nicht zertrampelt. Komisch, wie gut er sich doch an die Stiefmütterchen erinnerte und an die Schaukel, die ihm sein Vater gebaut hatte und an den Gartenweg, auf dem er das Fahrradfahren gelernt hatte. Monatelang hatten die Eltern gespart, um ihm das Fahrrad kaufen zu können. 10 Jahre später war aus dem Fahrrad ein Motorrad geworden. Er selbst ließ sich zu Hause immer seltener blicken, er verdiente gut und hatte eine Menge Freunde. Vater und Mutter erschienen schrecklich altmodisch und langweilig, da war es in den Kneipen und Diskos doch lustiger. Heute erinnerte er sich nicht mehr gern an diese Zeit. Vor allem nicht daran, wie ihm die Schulden über den Kopf gewachsen waren und er an einem Sonntagnachmittag bei den Eltern aufgetaucht war, um sie um Geld zu bitten. Sie hatten sich so über seinen unerwarteten Besuch gefreut, dass er es nicht übers Herz gebracht hatte, sie um Geld zu bitten. Doch er wusste genau, wo sein Vater das Portemonnaie aufbewahrte. Und als die Eltern dann für einen Augenblick in den Garten gingen, hatte er sich einfach bedient. Seither hatte er sie nicht mehr gesehen. Er traute sich nach dem, was er getan hatte, nicht mehr nach Hause. Und die Eltern hatten jede Spur von ihm verloren. Er war ins Ausland gegangen und sie erfuhren nichts von seinem ratlosen Umherziehen und auch nichts von seinem Gefängnisaufenthalt. Doch dort, in seiner Zelle, hatte er viel an sie gedacht. Manchmal, wenn er sich schlaflos auf seiner Pritsche herumwälzte und der Mond unheimliche Figuren auf die Zellenwand malte, wünschte er sich, wenn ich erst wieder aus diesem Loch heraus bin, möchte ich sie noch einmal sehen, wenn sie überhaupt noch leben und wenn sie mich sehen wollen. Als er seine Strafe abgesessen hatte, fand er in der Großstadt eine Arbeitsstelle, aber Ruhe fand er nicht. Irgendetwas zog ihn heim. Eine Sehnsucht, die sich nicht zum Schweigen bringen ließ. Auf Schritt und Tritt wurde er an das kleine rote Backsteinhaus erinnert, an das Beet mit Stiefmütterchen, an ein Kind auf einer Schaukel, an einen Jungen, der von der Schule nach Hause rannte. Er wollte nicht völlig mittellos daheim ankommen und so legte er einen großen Teil der Reise zu Fuß oder per Anhalter zurück. Er hätte schon längst da sein können, aber 30 Kilometer von dem Ziel entfernt waren ihm plötzlich Zweifel gekommen. Was hatte er überhaupt für ein Recht, einfach so bei seinen Eltern hereinzuspazieren? Würden sie in ihm, dem heruntergekommenen Kerl, der er geworden war, überhaupt den Jungen erkennen, den sie geliebt hatten und der sie so schrecklich enttäuscht hatte? Er kaufte sich etwas zu essen und setzte sich unter einen Baum, wo er für den Rest des Tages sitzen blieb. Der Brief, den er am Abend in einen Briefkasten einwarf, war sehr kurz, aber er hatte sich stundenlang damit abgemüht. Er endete mit den Worten: Ich weiß, es ist verrückt anzunehmen, dass ihr mich überhaupt noch einmal sehen wollt. Aber entscheidet selbst. Ich werde früh am Donnerstagmorgen ans Ende unserer Straße kommen. Wenn ihr mich zu Hause haben wollt, hängt ein weißes Taschentuch ins Fenster meines alten Zimmers. Wenn ich es dort sehe, werde ich zu euch kommen. Wenn nicht, werde ich dem alten Haus noch einmal zuwinken und mich wieder davon machen. Und nun war der Donnerstagmorgen da. Der Anfang der Straße war gleich um die Ecke. Diese Straße gab es jedenfalls noch. Auf einmal hatte der Mann es nicht mehr eilig. Er setzte sich einfach auf den Gehsteig und starrte die Steine an. Ewig konnte er den Augenblick der Wahrheit natürlich nicht hinauszögern. Vielleicht waren die Eltern inzwischen ausgezogen. Wenn kein Taschentuch da war, wollte er wenigstens ein paar Erkundigungen in der Stadt einziehen, ehe er sich wieder auf den Weg machte. Er wagte gar nicht daran zu denken, was er tun sollte, wenn seine Eltern zwar noch dort wohnten, ihn aber nicht mehr sehen wollten. Mühsam und mit schmerzenden Gliedern erhob er sich. Er war steif vom Übernachten im Freien und die Straße lag noch im Schatten. Mit unsicheren Schritten wankte er zu der alten Platane hinüber, von der aus, das wusste er, das Backsteinhaus deutlich zu sehen sein würde. Bis dahin hielt er den Blick zu Boden gesenkt. Mit fest zusammengekniffenen Augen stand er ein paar Augenblicke unter den Ästen des Baumes. Dann holte er tief Luft und wagte den Blick zum anderen Ende der Straße hinüber. Und dann stand er da und starrte und starrte. Das kleine Backsteinhaus wurde bereits von der Sonne beschienen, aber es war kein kleines rotes Backsteinhaus mehr. Es schien ganz in weiße Tücher eingehüllt zu sein. Aus allen Fenstern hingen Betttücher und Kissenbezüge, Handtücher und Tischdecken, Taschentücher und Servietten und aus dem Dachfenster flatterte eine große weiße Gardine quer über das ganze Dach. Rotes Backsteinhaus, das schien ein Schneehaus zu sein, das da in der Sonne glänzte. Die Eltern hatten kein Missverständnis riskieren wollen. Der Mann warf den Kopf zurück und stieß einen Freudenschrei aus und dann rannte er über die Straße und durch die weit geöffnete Haustür direkt in sein Elternhaus hinein. So beschreibt die Patricia St. John diese Situation, in der der junge Mann hier war in dem Gleichnis. Und ich habe mir manchmal schon die Frage gestellt, warum hat der Herr sie nicht so ausführlich und spannend erzählt, wie diese Patricia St. John. Warum hat die das in der Bibel nicht so ausführlich? Warum hat er das nicht so ausführlich erzählt? Irgendwie ist die doch viel packender geschrieben und geht einem viel näher als das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Aber ich denke, der Herr Jesus, er ist der perfekte Evangelist und er hat ja auch direkt zu Zuhörern gesprochen, dieses Gleichnis. Und er wusste ganz genau, dass es nicht nur die Gefühle der Zuhörer ansprechen darf, was er zu sagen hat. Und mir geht es oft so, dass ich sehr stark emotional dann angesprochen werde von so Geschichten. Aber der Herr weiß, dass es um einen Menschen dahin zu kriegen, dass er umkehrt. Und er wollte diese Zuhörer, und wir kommen nachher gleich drauf, wer die Zuhörer waren von den Gleichnissen, er wollte sie dahin kriegen, dass sie umkehren. Und deswegen ist ganz wichtig zu beachten, dass außerdem, dass ein Gefühl beteiligt ist an einer Sache, unbedingt auch der Wille und der Verstand beteiligt sein muss. Jemand, der umkehrt oder zur Umkehr aufgerufen werden soll, der muss verstehen, warum es bitter notwendig ist, damit, dass er umkehrt. Und er muss das wollen am Ende. Und es darf sich nicht begrenzen auf ein Gefühl, was beispielsweise durch so eine Geschichte, die sehr gut ist und auch völlig legitim, dass man so Geschichten gebraucht, aber es darf nicht dabei bleiben, dass man nur an die Gefühle appelliert, um zur Umkehr aufzurufen. Und das will ich an der Stelle auch irgendwie betonen, wenn ihr evangelistisch unterwegs seid und Menschen das Evangelium bringt, dann achtet darauf, dass da eine Beziehung zu ihnen eingeht, dass das sie so gut kennenlernt, dass sie mit dem Evangelium verstandesmäßig konfrontiert werden, dass man sie dahin führt, dass sie erkennen, wie notwendig, dass sie zum Herrn Jesus umkehren müssen und dass man dann auch an ihren Willen appelliert, sozusagen, dass sie umkehren sollen. Und das Gefühl, es darf auch mit beteiligt sein, aber eben nicht nur. Und warum sagen das? Weil so viele Leute gibt, die irgendwie gefühlsmäßig schon mal an einem Punkt waren, wo sie gemerkt haben, wie übel, dass sie gehandelt haben. Und dann haben sie so eine Art Reue gezeigt, die auf der Gefühlsebene sich abgespielt hat. Und das ist ein ganz bekanntes Beispiel, das könnt ihr vielleicht mal aufschlagen, 1. Samuel, Kapitel 24. Ein ganz bekanntes Beispiel ist da der Saul, der König Saul. 1. Samuel, Kapitel 24. David, der war ja viele Jahre auf der Flucht vom Saul, der wollte ihn umbringen. Der Saul hat so einen Hass auf den David gekriegt, weil er erfolgreicher war, als er noch beim Saul als Heerführer angestellt war, hat er viel mehr Philister umgebracht als der Saul selber. Und die Leute, das ganze Volk war begeistert von David und der Saul ist eifersüchtig worden. Und die Eifersucht hat so dermaßen in seinem Herzen gearbeitet, dass er einen Hass auf den David gekriegt hat, der so weit geführt hat, dass er ihn sogar umbringen wollte, mehrfach. Und jetzt verfolgt er den David. Der David versteckt sich in einer Höhle und hätte jetzt die Gelegenheit, diesen David, der David hätte die Gelegenheit, den Saul zu töten in der Höhle. Und er tut es nicht. Und dann zeigt er sich aber, und der David zeigt sich und sagt, Saul, schau her, ich hätte jetzt die Gelegenheit gehabt, dich zu töten, aber ich achte dich als König, ich habe gar nichts gegen dich. Und jetzt auf einmal merkt der Saul, wie böse er doch ist und wie gut der David im Vergleich zu ihm ist. Und jetzt kommen wir genau an die Stelle, wo der Saul Reue zeigt. Lesen wir mal Kapitel 24, Vers 17, da heißt es, und es geschah, als David diese Worte an Saul beendet hatte, sagte Saul, ist das nicht deine Stimme, mein Sohn David? Und Saul erhob seine Stimme und weinte. Und dann sagte er zu David, du bist gerechter als ich, denn du hast mir Gutes erwiesen, ich aber habe dir Böses erwiesen. Du hast heute bewiesen, wie du Gutes an mir getan hast, als der Herr mich in deine Hand ausgeliefert hatte und du mich nicht umgebracht hast. Bis daher mal. Versteht ihr? Auf einmal war dem Saul klar, aufgrund dieser emotionalen Situation, dass er David aus der Höhle raustritt und sagt, Saul, von weitem her ruft er ihm zu, Saul, ich habe nichts gegen dich, ich hätte dich töten können und habe es nicht getan. Und das hat den Saul total bewegt. Den er als Feind sieht, tut ihm Gutes und tötet ihn nicht. Und das hat ihn so bewegt, dass er geweint hat und ein Bekenntnis abgelegt hat. Reue gezeigt hat. Aber, und jetzt kommen wir an den Punkt zurück, wenn es dabei bleibt, ein emotionales Erlebnis zu haben, ist ganz oft so, dass es nicht eine echte Umkehr ist und jemand nicht wirklich zum Glauben kommt. Ich denke oft, dass wenn man auf Bekehrungsveranstaltungen ist, ich nenne sie mal so, oder auf evangelistischen Veranstaltungen, wo nach einer sehr emotionalen Predigt und Liedern dann zur Bekehrung aufgerufen wird und die Leute gebeten werden, nach vorne zu kommen, dass die Gefahr besteht, dass es genau dazu führt, dass man irgendwie gefühlsmäßig total angesprochen ist und dann irgendwas tut und eine Entscheidung trifft, die aber am Ende nicht von mir als komplettes Wesen mit meinem Willen und mit meinem Verstand und mit meinem Gefühl irgendwie zusammenfällt. Und ich denke, dass es beim Saul das so war, dass er eben nicht die Ruhe gehabt hat, in sich zu gehen, wie von dem verlorenen Sohn hier die Rede ist, um wirklich darüber nachzudenken, dass er dringend Buße tun müsste und dass er mit seinem ganzen Willen und mit seinem ganzen Verstand auf den David zugehen müsste und wieder ins Reine kommen mit ihm. Eine echte Umkehr, die umfasst eben alles, mein ganzes Wesen, mein Willen, genauso wie mein Verstand und die Gefühle. Der Sohn sagt hier im Gleichnis, ich will mich aufmachen, ich will zum Vater gehen und ich will zu ihm sagen. Das waren Willensentscheidungen, die er getroffen hat. Und bei einer Bekehrung ist es auch total wichtig, dass man eben seinen Willen dazu wirklich hat. Die Umkehr, die echte Umkehr, die hat im Prinzip drei Schritte. Man geht in sich und es braucht Zeit zum Nachdenken. Und dann hat man eine Sündenerkenntnis aufgrund des Nachdenkens. Und das führt dann dazu, dass ich entsprechend dieser Erkenntnis handle. Und wenn die drei Punkte alle da waren, dann kann man von einer echten Umkehr sprechen. Und oft bleibt man bei der zweiten Phase stehen. Man hat irgendwie Sündenerkenntnis, aber der dritte entscheidende Punkt kommt nicht. Dass man entsprechend dieser Sündenerkenntnis, dass man weiß, ich bin eigentlich jemand, der Vergebung braucht, dass man nicht entsprechend handelt und dann es dabei bewenden lässt, dass man zwar erkennt, ich bin ein Sünder, aber man tut nicht das, was notwendig ist. Und deshalb ist eine Aufforderung zur Bekehrung jemand gegenüber eine wichtige Sache, aber eben nicht nur in einem emotionalen Umfeld, nicht als Reaktion auf ein emotionales Lied oder eine emotionale Predigt. Da nicht, sondern wenn jemand irgendwie nüchtern am Denken ist und sich seines Zustands bewusst ist, dann darf man auch mal sagen, dass die Beziehung, die vorher zerstört war, und wir leben von Geburt an in einer zerstörten Beziehung zu Gott, dass die wieder völlig in Ordnung kommt. Wie es hier in dem Gleichnis vom verlorenen Sohn zum Ausdruck kommt. Der verlorene Sohn war weg vom Vater, hat ihm das Herz gebrochen, aber nach der vollzogenen Umkehr, die wirklich echt und komplett war, war die Beziehung wieder völlig hergestellt. Das ist das Merkmal von einer echten Umkehr. Und jeder, der ein Gotteskind geworden ist, der weiß das, dass seine Beziehung zum Vater wieder komplett intakt gekommen ist. Und wenn er das weiß und es im alltäglichen Leben erfährt, dann kann er davon ausgehen, dass eine echte Umkehr vollzogen hat. Und wisst ihr, was Ergebnis von so einer Umkehr ist? Absolute Freude. Die muss ich jetzt nicht so nach außen hin zeigen, aber in deinem Herzen wirst du nach einer vollzogenen Umkehr, die echt war und die komplett war, so eine Freude empfinden, die dann oft auch nach außen irgendwie dringt, wie es in dem Gleichnis auch so schön zum Ausdruck kommt. Guckt mal, was da passiert. Der Vater, der hat nicht nur Ausschau nach dem Sohn gehalten, die ganzen Monate, ich weiß nicht, wie lange er weg war, aber die ganze Zeit, wo er weg war, sondern er ist ihm dann entgegengelaufen, um ihn willkommen zu heißen. Und das war ein Ding, wenn ein Papa in dieser Zeit, wo dieses Gleichnis spielt, rennend seinem Sohn entgegengeht. Das war ein ganz ungewöhnliches Ding. Ein Mann in dieser Zeit, das war unpassend für einen Mann, wenn er irgendwo rennt, der ist geschritten, der ist irgendwohin geschritten. Das war das, was irgendwie so ein Mann in der damaligen Zeit gekennzeichnet hat, zumal wenn es ein reicher Mann war, wie dieser Gutsbesitzer hier, gell? Aber einer, der rennt, das machen Kinder, die rennen, aber der musste rennen, als er seinen Sohn gesehen hat. Der musste rennen. Und dann hat er sein Heimkommen gefeiert durch ein Freudenfest, bei dem wahrscheinlich die ganze Nachbarschaft eingeladen war. Und schaut mal, was der Herr hier tut in dem Gleichnis. Er hat jetzt hier die Anschuldigung der Pharisäer und Schriftgelehrten, die ihm ständig entgegengegangen ist, die hat er mit dieser Sache, wie der Vater sich verhält, beantwortet. Guckt mal in Kapitel 15 vom Lukas-Evangelium rein. Da heißt es gleich im ersten Vers, es nahten sich aber zu ihm alle Zöllner und Sünder, ihn zu hören, und die Pharisäer und die Schriftgelehrten murrten und sprachen, dieser nimmt Sünder auf und isst mit ihnen. Die Pharisäer, die wollten das nicht wahrhaben, dass der Vater im Himmel ein Herz für Sünder hat und sie liebt und sie zur Umkehr rufen will. Und deswegen hat der Herr Jesus das in dem Gleichnis so ausführlich beschrieben, wie der Vater sich verhält, und zwar ganz anders, als man ein Mann in der damaligen Zeit erwartet hat, dass er sich verhalten würde, wenn sein ungehorsamer Sohn wieder zurückkommt. Und so hat der Herr gezeigt, das ist das Herz des Vaters. Und die Pharisäer haben ein komplett falsches Bild vom himmlischen Vater gehabt. Und die Frage stellt sich mir schon, was für ein Bild habe ich vom himmlischen Vater? Gell? Gerade was seine Haltung gegenüber Sündern betrifft, die innerlich bereit sind, umzukehren. Und ich frage mich, färbt dieses Wesen, das mein Vater im Himmel hat, auf mich ab? Und welche Haltung habe ich Leuten gegenüber, die vielleicht mir gegenüber irgendwas getan haben, was nicht in Ordnung war? Bin ich genauso bereit zu vergeben, wie der Vater das tut? Vergebung heißt nämlich, dass ich einen Strich unter eine Sache mache und meinen Willen dazu benutze und sage, ja, ich will nicht mehr an diese Sache denken, ich will sie nicht mehr antasten. Ich will auf das Recht von Vergeltung verzichten. Und Vergebung heißt auch, mich anschließend wieder zu versöhnen und ganz bewusst Ja zueinander zu sagen, und zwar auch wieder willentlich. Das bedeutet echte Vergebung. Und das ist das Herz des Vaters, wo das auch so deutlich in dem Gleichnis zum Ausdruck kommt. Was für ein herrlicher Vater haben wir im Himmel, über den der David sagt im Psalm 103, er hat uns nicht getan nach unseren Vergehen, nach unseren Sünden uns nicht vergolten. Ich denke daran, gell, wenn hier steht, er hat uns nicht getan nach unseren Vergehen, nach unseren Sünden uns nicht vergolten. Was wäre denn, wenn es nach dem Gesetz gegangen wäre, was wäre denn das gewesen, was der Sohn bekommen haben müsste? Das hätte auch eine Feier gegeben, wenn es nach dem Gesetz gegangen wäre. Allerdings eine Trauerfeier, eine Beerdigung statt ein Freudenfest. Wisst ihr auch warum? Weil im 5. Mose hat der Herr ein Gesetz aufschreiben lassen und dem Volk Israel gegeben. Da heißt es, wenn ein Mann einen störrischen und widerspenstigen Sohn hat, der auf die Stimme seines Vaters und auf die Stimme seiner Mutter nicht hört, und sie züchtigen ihn, er aber hört weiterhin nicht auf sie, dann sollen ihn alle Leute seiner Stadt steinigen, dass er stirbt. So hat es im Gesetz geheißen. Das darf man ja heute gar nicht mehr sagen, sowas. Aber überlegt euch mal, wie Gott über sowas denkt. Ungehorsam der Kinder ihren Eltern gegenüber. Da stand die Todesstrafe drauf. Und wenn wir an das Gleichnis vom verlorenen Sohn denken, ja, nach dem, was er getan hat, hat er einen Tod verdient gehabt, aber kein Freudenfest. Und jetzt haben wir einen Gott, der, wenn einer erkennt, was er getan hat und umkehrt, der ihn mit dem Freudenfest empfängt. Das ist doch gewaltig. Der Herr hat uns nicht getan nach unseren Vergehen, nach unseren Sünden uns nicht vergolten. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, so übermächtig ist seine Gnade über denen, die ihn fürchten. Sofern der Osten ist vom Westen, hat er von uns entfernt unsere Vergehen. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Wisst ihr übrigens, was der Vater meint, wenn er die Erfahrung des Sohnes beschreibt mit, er war tot und ist wieder lebendig geworden? Was meint er damit, wenn der Vater sagt, er war tot? In welchem Sinn war der tot, dieser verlorene Sohn? Beziehungstod war er. Er hat keine Beziehung mehr zum Vater gehabt. Und das ist genau das, was Sünde bewirkt. Sie bewirkt Tod und das ist auch die erste und schlimmste Auswirkung der Sünde. Wenn ihr von einer Sache wissen wollt, ob sie wirklich eine Sünde ist oder auch eine schlimme Sünde, dann überlegt euch immer, inwieweit werden dadurch Beziehungen getötet. Sei es zu meinen Mitmenschen, zu den Eltern oder insbesondere auch zu Gott. Wenn ihr das wissen wollt, was Sünde ist bei einer Sache, wo ihr euch überlegt, dann überlegt euch, wie hat es Einfluss auf Beziehungen. Ich habe immer ein bisschen den Hang, zu jungen Leuten zu reden. Ihr merkt es an meiner Art, wie ich rede. Und ihr Älteren fühlt euch ganz bestimmt nicht dadurch irgendwie komisch, oder? Wenn ich so rede, ihr könnt es nachvollziehen und verstehen. Und seht mir das nach, wenn ihr so eine Art habt zu reden. Wer waren die Zuhörer, als Jesus das Gleichnis erzählt hat? Wir haben es gerade schon gelesen. Es waren im Prinzip zwei Gruppen von Menschen. Und bisher wird sich nur die eine Gruppe der Zuhörer in dem Gleichnis gefunden haben. Nämlich welche? Die Zöllner und Sünder. Die haben hier zugehört bei den Gleichnissen. Es nahten sich aber zu ihm alle Zöllner und Sünder. Und die Pharisäer haben sich beklagt, wie kann Jesus sich nur auf Zöllner und Sünder einlassen? Und jetzt hat er dieses Gleichnis vom verlorenen Sohn erzählt. Und die Zöllner und Sünder konnten sich sofort mit dem verlorenen Sohn identifizieren. Aber die Pharisäer waren ja auch noch da. Die haben ja auch zugehört und die konnten sich mit dem verlorenen Sohn überhaupt nicht identifizieren. Die Zöllner, die waren an offensichtlichen Sünden schuldig. Das hat jeder gesehen, der sie irgendwie beobachtet hat. Aber die Pharisäer, die haben nach außen hin ein super reines Leben geführt. Vorbildlich nach außen hin, wie gesagt. Und jetzt kommt der ältere Bruder ins Spiel, weil der Herr Jesus will auch die Pharisäer, erreichen. Und was war das für ein vorbildlicher Sohn im Gegensatz zu dem Jüngeren? Wir haben es vorhin gelesen. Er hat hart gearbeitet für seinen Vater. Er war immer gehorsam. Er hat niemals Schande über seine Familie gebracht oder gar übers Dorf. Er hatte offensichtlich Freunde, mit denen er gerne gefeiert hätte. Er war fast ein Heiliger, könnte man sagen, im Vergleich zu seinem Bruder. Aber so wichtig diese Tugenden, die der ältere Sohn gehabt hat, auch sind, Gott scheint es um mehr zu gehen. Und sie geben letzten Endes diese äußeren Dinge auch noch keine Auskunft über den wahren Charakter, den jemand hat und über das, was wirklich im Herzen von jemand drinsteckt. Und Gott interessiert sich fürs Herz. Das ist das Zentrum seines Interesses. Und wie oft geben wir uns damit zufrieden, dass der äußere Schein stimmt? Ich denke auch an mich, ich muss euch ganz ehrlich sagen, wie mir es da oft im Kopf rumgegangen ist, bis ich wieder nüchtern worden bin und zur Erkenntnis gekommen bin, das kann es doch nicht sein. Ich denke, als unsere Kinder noch klein waren, gell? Es war irgendwie schon wichtig für mich, dass sie auch, sagen wir mal, wenn wir in Gemeinde gekommen sind, dass sie einen guten Eindruck bei den Geschwistern hinterlassen haben. Ich habe es gehasst, ich sage es euch ganz ehrlich, damals ist das Gel aufgekommen, heute hat man es wieder ein bisschen, gibt es noch Gel? Ein Haar meine ich jetzt. Hat noch jemand Gel? Nicht so richtig mehr, gell? Das war auch total in. Da haben die Leute haben in alle Richtungen die Haare gegelt gehabt und ich habe das gehasst. Und ich wollte unter. Haarspray. Ja, jetzt ist Haarspray mehr, gell? Gel war es früher. Das hat alles so fettig und klebrig ausgesehen. Haarspray sieht ein bisschen cooler aus, fällt nicht so auf. Aber das Gel war echt, ich habe es schrecklich gefunden. Und jetzt kam der Daniel auf die Idee, er muss ja Haare auch gelen. Ich gedacht, was denken die Geschwister, wenn unser Sohn die Haare gelt, habe ich gedacht. Gell? Und es ist total daneben, weil das ist eine Äußerlichkeit, um die es wirklich nicht geht. Nehmt Haarspray, okay? Euer Herz könnt ihr mit Haarspray nicht fixieren irgendwie. Die Haare schon, aber euer Herz nicht. Es kommt auf euer Herz an. Wenn euer Herz stimmt, dann wird vielleicht irgendwann das Haarspray an Bedeutung verlieren. Vielleicht aber auch, ja, vielleicht macht ihr trotzdem noch Haarspray rein. Das ist einfach nicht entscheidend. Aber ich will damit sagen, wie nah dass das liegt, dass man selber aufpassen muss, dass einem das Äußere nicht so wichtig ist. Und bei der Kindererziehung ist bei mir öfters mal so gewesen, dass ich es gemerkt habe, das Äußere spielt eine Rolle, wo es nicht haben sollte. Gott interessiert das Herz und wir dürfen uns nicht mit dem äußeren Schein zufrieden geben und auch die Kinder niemals den Eindruck erwecken, dass das Äußere das ist, worauf es ankommt. Und die Sünde des älteren Bruders, worin besteht die? Trotz all seiner Tugend, die er gehabt hat. Er war ein sehr selbstgerechter Mann. Er hat lauthals die Sünde seines jüngeren Bruders herumposaunt und die eigene hat er nicht gesehen. Und Sünde ist nicht nur das, was nach außen sichtbar wird, so wie es bei den Zöllnern und Sündern der Fall war, sondern die schlimmsten Sünden, die finden im Herzen statt. Und wir sind ja so geübt, den äußeren Schein zu wahren, aber nicht vor Gott. Gott ist der Herzenskenner und er schaut ganz tief rein dahin, wo unsere Gedanken entstehen und was in uns abgeht. Und dem Herrn geht es viel mehr um unsere innere Haltung zu einer Sache und zum Leben und zu ihm, als um die äußere Handlung. Wenn Gott was haben will, dann will er ein Herz haben, das ihm zugewandt ist. Und er will nicht so sehr viel Aktion und Aktionismus. Aktionismus will er gar nicht. Und die Handlungen und Aktionen sind zweitrangig gemessen an dem, was das Herz betrifft. Und der ältere Bruder, der war stolz auf sein Fleiß und sein Gehorsam, während er im Herzen doch lieber Party mit seinen Freunden gefeiert hätte. Nach außen hin hat er der Gehorsame gespielt und im Herzen wollte er eigentlich lieber Party feiern. Und er war sehr gleichgültig seinem jüngeren Bruder gegenüber. Obwohl er genau wusste, wie sehr sich sein Vater nach dem jüngeren Bruder sehnt, wollte er nicht, dass er wieder heimkommt. Was hat der doch im Herzen gehabt? Und überlegt euch mal, wie jetzt auf einmal die Pharisäer unruhig geworden sind, als der Herr die Herzenshaltung des älteren Bruders aufdeckt. Da haben sich die Pharisäer jetzt plötzlich erkannt. Und der ältere Bruder dachte, warum soll ich mit dem teilen, der alles verschwendet hat? Warum soll ich die Liebe des Vaters teilen mit jemandem, der Schande über die Familie gebracht hat? Und im Übrigen, je mehr von dem verschwenderischen Leben von meinem jüngeren Bruder bekannt wird, desto besser stehe ich ja selber da. Das sind alles Dinge, die im Herzen sich abspielen können und wo irgendwie ein Merkmal von den Pharisäern war. Und dann hat er eine Wut gehabt, der ältere Bruder, sodass er gar nicht heimkommen wollte, um an dem Freudenfest teilzunehmen, das der Vater gefeiert hat. Er hatte Wut gehabt über den Vater, weil er dem jüngeren Bruder das Fest ausgetragen hat, das er eigentlich immer haben wollte. Und über seinen Bruder war er wütend, weil er die ganze Aufmerksamkeit und die Geschenke bekam, der doch überhaupt nichts von dem verdient hat. Und er hat auch dem Vater die ganze Zeit treu gedient. Warum sollte der jüngere Bruder jetzt mit so viel Freundlichkeit und Liebe behandelt werden? Das war die Frage. Und seht ihr das Problem? In uns steckt doch letzten Endes auch diese Religion der guten Werke. Kennen wir das nicht, was der ältere Bruder hier denkt? Wir wollen uns den Segen Gottes irgendwie durch unser Leben und durch unsere Frömmigkeit nach außen hin verdienen. Aber die Gnade Gottes, und das kommt in dem Gleichnis so deutlich rüber, die macht dieses Denken, dass man sich bei Gott was verdienen kann, komplett zunichte und zerbricht allen Stolz, den wir auf unsere eigenen Fähigkeiten und auf unser Tun haben können. Wenn Gott dem Sünder gnädig ist, dann nützt mir meine ganze eigene Gerechtigkeit nämlich gar nichts mehr. Und der liebende Vater ist dem jüngeren Sohn entgegengelaufen. Er ging aus dem Haus raus, um dem Älteren zuzureden und ihn hereinzubitten. Das ist das Herz des Vaters. Aber dieser ältere Bruder hat sich geweigert, blieb draußen und hat damit die Freude der Vergebung und der Versöhnung versäumt. Ja, der Vater hat in dem Gleichnis das letzte Wort und wir wissen nicht, wie die Geschichte endet. Aber die Pharisäer, von denen wissen wir, dass sie nicht zur Einsicht gekommen sind und zur Umkehr. Und so könnte man sagen, am Anfang von dem Gleichnis, da waren zwei Söhne verloren. Der Ältere, nicht offensichtlich, aber im Herzen hat bei ihm auch was nicht gestimmt. Beim Jüngeren war es offensichtlich, er wollte mit dem Vater nichts mehr zu tun haben. Und am Ende war nur noch ein Sohn verloren, nämlich der Ältere. Und der Jüngere ist wiedergefunden worden. Vielleicht gibt es heute viel mehr von diesen älteren Söhnen als von den verlorenen Söhnen. Und für solche ist, meine ich, viel schwerer umzukehren, wie das Gleichnis auch zeigt, für die Selbstgerechten und für die, die denken, sie stehen eigentlich ganz gut da. Mir ist das wichtig geworden, weil ich war ein älterer Sohn, wenn man das Gleichnis mal auf mein Leben überträgt, viele, viele Jahre meines Lebens. Ich bin mit 30 Jahren zum Glauben gekommen und habe die ersten 30 Jahre meines Lebens als dieser ältere Sohn gelebt, sozusagen. Stolz gewesen, auf die Schulter geklopft, sich von anderen auf Schulter klopfen lassen, vom Pfarrer in der Kirche und so weiter. Ich war katholisch, gell, war Ministrant und alles Mögliche. Der hat mich gelobt. Aber wenn er einmal bei uns daheim gewesen wäre und mich gesehen hätte, wie ich meinen Eltern gegenüber bin, so wie der ältere Bruder hier, da hätte er mir nicht mehr auf die Schulter klopfen können. Und deswegen hat es, weil ich so ein älterer Bruder war wie in dem Gleichnis, hat es auch sehr lange gedauert, viele Jahre gedauert, bis ich an dem Punkt war, wo der Herr mich hinbringen musste, dass ich umkehre. Weil ein stolzes Herz, das will einfach nicht umkehren. Und deswegen ist es oft besser, einer zu sein, der krass unterwegs war, aber dann in einer Situation, wo er merkt, er war völlig daneben gelebt, eine echte Umkehr vollzieht. Und wenn man vielleicht mal richtig krass unterwegs war, hat man es einfacher umzukehren. Als wenn man so stolz und selbstgerecht unterwegs ist. Ja, und so sehen wir am Herrn, wie genial er ist, wenn er evangelisiert. Er erreicht mit dem wunderschönen Gleichnis von den zwei verlorenen Söhnen, erreicht er die Zöllner und Sünder, offenbart ihnen, was für ein Herz der himmlische Vater hat und wie herzlich willkommen sie sind, wenn sie umkehren. Und er appelliert ans Herz der Pharisäer, der selbstgerechten, stolzen Pharisäer und zeigt ihnen, schaut, auch ihr habt bitter nötig umzukehren. Guckt euch mal an, wie es euch geht. Da kehrt ein Sünder um, im Himmel ist größte Freude und ihr habt nichts anderes übrig als Wut und Hass gegenüber denen, die sich durch Gottes Gnade die Gerechtigkeit schenken lassen und ihr meint, ihr könnt euch die Gerechtigkeit verdienen. Ja, schauen wir auf den Herrn Jesus, den genialen Evangelisten, dem es ums Herz geht und der nicht irgendwie bei Äußerlichkeiten stehen bleibt. Und ahmen wir ihn nach, indem wir eher auf Menschen zugehen und sie alle gewinnen will, dass sie umkehren.